Ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier bin mit euch. Ich habe mal gedacht, wer wird heute hier sein, weil nämlich es ist ein verlängertes Wochenende und ich habe schon mit ein paar leeren Reihen gerechnet, aber dass es doch so viele da sind, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich freue mich, dass es so ist und dass wir heute einen schönen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. In dieser Stunde jetzt davor, wo die Erfahrungen oder Gebetsanliegen angesprochen wurden, habe ich damit gekämpft, ob ich mich auch melden soll. Ich habe jetzt in der letzten Zeit auch etwas erlebt. Einige von euch wissen, dass wir so mal eine Studienreise nach Israel gehabt haben. Und am Anfang war es so, wollen wir, sollen wir, dürfen wir? Was sagt das Auswärtige Amt? Es ist so nicht ganz ohne Gefahr, nach Israel zu gehen. Und wir sind doch nach Israel gegangen mit der ganzen Gruppe. Aber jemand erwähnt so, wo die Christen, auch IS-verfolgte Christen, wir haben einen Tag so richtig, ich habe so richtig Angst gehabt. Der Reiseführer hat uns geführt auf Golanhöhe. Und da ist die Grenze zu Syrien. Da erzählt er, dass die IS da sind. Und da kannst du sie sehen. Ich habe so mal eine Kamera, wo man so ein bisschen zoomen kann. Und du siehst da auf der anderen Seite. Da gibt es so UN-Quartier und so weiter. Und er erzählt, dass es nicht so ganz ohne ist. Vor ein paar Tagen gab es hier Schissereien. Und sage ich, nein, warum hat er uns hier gebracht? Und da stand auch in Reiseunterlagen, dass man da auch die militärischen Objekte nicht filmen darf, nicht fotografieren darf, dass man mit Soldaten nicht sprechen darf und wenn man sie sieht. Und ja, er erzählt uns, wie alles war. Und jetzt vor kurzem war es so. Und die haben angegriffen und die haben von hier auch erwidert. Und sage ich, nein, wo sind wir denn hier gekommen? Und in diesem Moment kommt ein Militärfahrzeug und direkt parkt neben unserem Bus. Und sage ich, was ist das jetzt? Die Soldaten kommen raus, sogar auch oben diese Luftabwehr, diese keine Ahnung, wie man die Waffe da nennt, ganz oben. Die Soldaten kommen raus und ich habe nur meinen Rücken gekehrt, als ob ich nichts gesehen hätte. Ich habe gedacht, was passiert jetzt? Und im nächsten Augenblick sehe ich, da waren auch andere Touristen. Und da sehe ich die zwei Soldaten stehen und eine Touristin, eine junge Frau, macht Bilder mit ihnen. Und neben dem Fahrzeug sage ich, okay, das ist nicht Gefahr, keine Gefahr hier. Da haben auch einige aus unserer Gruppe mit diesen netten israelischen Soldaten auch Bilder und Fotos gemacht. Und sage ich, okay, passt, aber schnell weg hier. Wir müssen nicht unbedingt an der Grenze stehen, da wo es richtig nicht so ganz, ganz sicher ist. Denn es gab so viel in der letzten Zeit, dass sie sich so gegenseitig mit Bombenraketen beschmissen haben und so. Muss nicht jetzt direkt jetzt sein, wo ich dort bin. Aber ich sag's euch, im Großen und Ganzen war es sehr schön. Ich habe so viele Bilder gemacht und irgendwann mal nach einem Potluck, wenn am Nachmittag, wenn ihr Lust habt, da können wir mal so ein paar Bilder anschauen und ich erzähle euch ein paar Sachen, die uns auch der Reiseleiter erzählt hat. Es ist schön, es war schön und ja, es ist schön, sowas mal zu erleben und da auch viele Orte, die in der Bibel erwähnt sind, mal zu sehen, mal zu erzählt zu bekommen, wo auch diese ganze Auseinandersetzungen, Schlachten oder vielleicht wo jemand Gott erlebt hat, vor allem aus dem Leben Jesu in Jerusalem, sehr schön, dass der Ölberg und Garten Gethsemane und Jesu Grab und Golgotha und all das zu sehen, ist schon ein Erlebnis. Aber wie gesagt, irgendwann mal an einem Sabbatnachmittag nach dem Essen, wenn wir noch Zeit nehmen wollen, dann zeige ich euch ein paar Bilder. Ich habe so viele Bilder, ich zeige nicht euch alles, dann müssen wir viel schauen, aber die besten daraus. Aber jetzt sind wir da und wir wollen jetzt das Wort Gottes aufschlagen und wir wollen sein Wort, seine Stimme daraus hören und lesen, was er uns sagt. Ich möchte anfangen mit einem Text, einem sehr bekannten Text. Ich muss nicht aufschlagen. Ich bin mir sicher, dass viele von euch oder von uns diesen Text auswendig kennen. Auch wenn ich die Stelle erwähne, bin ich mir sicher, dass gleich jemand sagen wird, das steht dort. Also, Anfangstext, Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 3.
Das Beste an das ewige Leben, also die Dichte der Alleinwahl Gottes, und wenn du gesandt hast, Jesus Christus, kennen.
Das ist aber das ewige Leben, Gott zu kennen und Jesus Christus. Und erkennen hat auch eine besondere Bedeutung, nur das ist nicht mein Thema heute. Gott zu kennen. Wer ist Gott? Kennen wir Gott? Ich habe mich erinnert oder darüber nachgedacht, dass ich die Predigt vorbereitet habe, an den Pharao. Mose kommt zum Pharao und sagt, Gott hat mich geschickt. Und Gott sagt dir, lass mein Volk ziehen. Was hat Pharao gesagt?
Wer ist Gott?
Wer ist dieser Gott? Ich kenne diesen Gott nicht. Mich interessiert dieser Gott gar nicht. Wer ist er überhaupt? Ich bin Gott. Und das, was ich sage, das ist wichtig. Also wer ist dieser Gott? Wenn ein Mensch Gott nicht kennt und wenn er sagt, wer ist dieser Gott, dann ist es ein Problem. Dieser Mensch kann nicht das erleben, was Gott eigentlich ist. Und deswegen wollen wir auch daraus lernen. Ich möchte gerne drei biblische Persönlichkeiten, jetzt mal den Pharao lassen wir jetzt zur Seite, drei biblische Persönlichkeiten befragen in dieser Predigtstunde und ihnen diese Frage stellen, wer ist Gott für dich? Was bringt dir dieser Glaube an Gott? Was bringt dir in deinem Alltag? Nicht nur, dass wir auf irgendetwas hoffen, am Ende der Zeiten, wo es in der Bibel steht, am jüngsten Tage, das wird etwas Großartiges sein, wenn Jesus wiederkommt. Und es gibt viele Christen, die sehr gerne diese Texte lesen. Da ist eine Gefahr, dass wir in der Zukunft leben. Was bringt mir dieser Glaube und dieses Vertrauen an Gott für die Zukunft? Und da denken wir an Jesu Wiederkunft, an die neue Erde. Und das ist sehr schön. Das motiviert uns. Aber ich möchte gerne mal fragen, was ist oder wer ist Gott für mich auch in meinem Alltag? Was bringt mir dieser Glaube auch jetzt in diesem Leben? Und wie gesagt, drei biblische Persönlichkeiten möchte ich in dieser Predigtstunde die Frage stellen und man hören, was sie sagen. Den ersten, den ich ansprechen möchte, ist der Prophet Jesaja. Der bekannte Prophet Jesaja aus dem Alten Testament. Und wir fragen ihn, die Frage, die wir ihm stellen, wer ist Gott für dich? Er sagt uns, und diese Worte sind niedergeschrieben in seinem Buch, in Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40 wollen wir zusammen den Vers 26 lesen. Jesaja Kapitel 40, Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr hervorzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Jesaja hat ein konkreter Aufruf von Jesaja, Aufforderung. Wenn wir etwas über Gott wissen wollen, dann sollen wir unser Blick in die Höhe heben. Es gibt Menschen tatsächlich, die mit Gott und mit der Schöpfung nichts anfangen können. Sie glauben gar nicht an Gott. Aber ich habe Erfahrung gemacht mit einigen Menschen. Sie können mit Gott nichts anfangen. Sie glauben nicht an Gott. Aber wenn man erwähnt, dass eine höhere Macht irgendwo geben müsste, dann waren auch einige bereit, auch zuzugeben und das auch zu wiederholen. Jawohl, eine höhere Macht ist irgendwo oder muss irgendwo geben. Und dann habe ich mal so ein Experiment gemacht mit solchen Menschen, habe ich überall das Wort oder den Begriff Gott mit höhere Macht ausgetauscht. Und dann ging's. Dann konnten wir auch gut sprechen. Und die Menschen waren auch bereit, über sinnliche Fragen zu sprechen. Die Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Nur, es gibt einen Satz von einem bekannten deutschen Soziologen, heißt Niklas Luhmann. Der hat mal gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Auch die Menschen, die sagen, sie glauben nicht an Gott. Wenn irgendwas passiert, wenn ein Erdbeben kommt, wenn ein Verlust in der Familie, wenn irgendwas so gravierend passiert, da sind die Kirchen voll. Auch die Leute, die eigentlich nicht in die Kirche gehen, sie werden bewegt und sie denken auch an Gott. Hebt eure Augen in die Höhe. Es ist ein inspirierender Anblick, in die Sterne zu schauen. Ich denke, ich habe euch schon mal erwähnt hier meine Erlebnisse und immer freue ich mich, vor allem im Sommer, wenn es so ganz klarer Himmel ist, die Sterne anzuschauen. Und da fühle ich mich, wie als ob ich zwischen diesen Sternen wäre. Und dann wieder sage ich mal, mein Gedanke dabei ist fast immer da. Es wäre sehr schön, wenn es möglich wäre, vielleicht auf einem Plateau irgendwo im Universum zu stehen und die Erde, unseren Planeten Erde, von oben anzuschauen. Es gibt Astronauten, die das auch erleben. Und manchmal bin ich auch neidisch, wenn ich mal lese im Internet und die Bilder sehe, die sie dann schicken. Wer das hat das alles geschaffen? Es gibt auch gläubige Wissenschaftler, die Menschen, die dann staunen und sagen, wie groß bist du, Gott? Und wie klein bin ich als ein Mensch auf diesem kleinsten Planeten im Universum? Fast ein Staubkorn im Universum. Das sind wir. Aber, und das ist unser Problem, im Wettbewerb des Lebens finden wir Menschen ganz selten Zeit, über diese höhere Macht, über Gott zu staunen. Jetzt können wir uns mal auch jeder für sich prüfen. Wann hast du Zeit genommen, in die Sterne zu schauen, zu bewundern, die Schöpfung Gottes so zu bewundern? Wenn wir das machen, wenn jemand Zeit dafür findet, die Menschen bekommen neue Kraft von Gott. Und das bringt uns auch neue Kraft in unseren Alltag hinein. Natürlich werden nicht alle Probleme und alle Schwierigkeiten auf einmal weg sein, aber die Menschen, die das erleben, sie bekommen neue Kraft. Jesaja sagt weiter in diesem Kapitel 40, im Vers 28 und 29, wieder bekannte Worte von Jesaja. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Da können wir ein bisschen stehen bleiben. Was sollen wir wissen? Jesaja fragt dich und mich heute, weißt du denn nicht? Hast du nicht gehört? Und es ist eine wichtige Frage, dass jeder von uns sich jetzt fragt, was soll ich wissen? Was soll ich unbedingt gehört haben? Wenn ich das nicht gehört habe in meinem Leben oder wenn ich das nicht weiß, dann fehlt mir etwas. Und es ist kein Wunder, dass so viele Menschen schwach sind und zu verschiedenen Krankheiten kommen, Depressionen, weil sie etwas ausgelassen haben aus dem, was sie unbedingt wissen müssen. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Wir Menschen werden müde. Müde von diesen Anforderungen des Alltags, von diesem ganzen Stress, dem wir ausgeliefert sind, vor allem in der heutigen Zeit. Die Menschen, die sind nicht immer zufrieden mit dem, was sie haben. Der Mensch will immer mehr. Und je mehr der Mensch sich selber bewundert, wir sind aufgerufen, Gott zu bewundern und seine Schöpfung, aber immer mehr die Menschen um uns herum. Und das kommt auch ein bisschen über auf uns. Wir erleben auch das, dass manchmal wir auch uns bewundern nach dem, was wir geschaffen haben. Mein Haus, mein Auto, mein Einkommen, meine Reisen, das, was ich alles erlebt habe. Die Menschen bewundern ihre eigenen Errungenschaften. Und je mehr der Mensch sich selber bewundert, desto mehr ist er unzufrieden. Und das ist unser Alltag. Wenn wir Menschen Gott bewundern und wenn wir immer neue Kraft von ihm bekommen, dann haben wir auch etwas von diesem Vertrauen zu Gott auch in unserem Leben. Viele Male habe ich Erfahrungen gehört von den Leuten, das so richtig schwer zu tragen im Leben. Und dann erzählen sie, was sie alles erlebt haben in ihrem Leben und in welcher Situation sie sich jetzt befinden. Und ich bewundere diese Leute und sage, wie kannst du das durchhalten? Ich könnte das nicht. Und dann kommt mir dieses Wort in den Sinn, du kannst das nicht, weil du nicht in dieser Situation bist. Wenn du auch in dieser Situation wärst und wenn du dich an Gott klammern würdest, dann würdest du das auch erleben können. Jesaja sagt, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wenn wir das tun, dann werden wir neue Kraft bekommen. Nun möchte ich eine andere biblische Persönlichkeit befragen und etwas von ihm hören. Das ist der Psalmdichter David, der später auch König wurde. Was ist Gott für dich, David? Was hast du mit Gott erlebt? Wir lesen auch einen Text in Psalm 46. Im Psalm 46 erzählt uns David, wer ist Gott für ihn? Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Nur diesen zweiten. Wir können auch weiterlesen, aber für diese Predigt nur diesen Vers 2. Gott ist meine Zuversicht und meine Stärke, sagt David. Und dann, wie als ob er uns erzählt, was er im Leben alles erlebt hat. Schwer war mein Leben. Vor allem in den Tagen und in den Jahren, wo ich verfolgt wurde, wo der König Saul mich gejagt hat, wo ich nicht wusste, wo ich morgen landen werde. Ich musste meine Familie verlassen. Ich war verheiratet, aber ich durfte gar nicht zurück zu meiner Frau, zu meinem Elternhaus, Ich wurde gejagt. Und das war ziemlich schwierig. Ich musste mich immer verstecken. Es gab Leute, die mich da und dort gesehen haben und gleich dem König gesagt und erzählt, wo ich bin. Und dann war die Verfolgung noch schlimmer. Das erzählt uns David. Und am Ende sagte er, ich weiß selber nicht, wie ich das überlebt habe. Nur mit Gottes Hilfe. Denn Gott ist meine Zuversicht und Stärke. So viel von diesem Text auf Psalm 46. Aber da stellen wir uns eine Frage. Warum hat Gott das zugelassen? David war ein guter Mensch, nicht wahr? Ein gläubiger Mensch. Auf einer anderen Stelle in der Bibel lesen wir, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Freund Gottes. Und doch lässt Gott ihn leiden. Warum lässt Gott gute Menschen, gläubige Menschen, unschuldige Menschen leiden? Warum leiden wir manchmal? Hat David nicht gebetet, dass Gott ihn bewahrt und beschützt vor allem Übel? Hat Gott nicht in seinem Wort auch versprochen, dass er uns beschützen möchte von allem Übel, vom Bösen? Warum hat Gott die Gebete von David nicht erhört? Das sind die Fragen, die vielleicht auch uns beschäftigen. Denn wir kommen sehr oft auch in solche Situationen, wo wir beten und manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere Gebete nicht weiter bis zur Zimmerdecke gehen. Ich habe viele Erfahrungen von den Menschen gehört, wo sie gebetet haben, wo Gott so richtig geholfen hat. Und es ist sehr schön und ermutigend, solche Erfahrungen zu hören. Und wir freuen uns, wenn wir solche Erfahrungen hören. Ich war in einer schlimmen Situation oder ich war krank oder was auch immer. Und dann habe ich gebetet und Gott hat mir geholfen. Und ich lobe und preise meinen Gott, dass er mir geholfen hat. Das ist schön. Aber ich habe auch viele Gebete und viele Erfahrungen erzählt, wo die Menschen in einer schwierigen Lage waren und einen großen Glauben an Gott gehabt haben. Und aus diesem Glauben heraus und Vertrauen zu Gott haben sie auch gebetet. Und mit voller Hingabe zu Gott. Und Gott hat sie trotzdem leiden lassen. Hat ihre Gebete nicht erhört. Warum? Kann das wohl möglich sein, dass Gott uns manchmal auch leiden lässt? Absichtlich? Kann es möglich sein, dass einige Menschen vielleicht ein bisschen Leiden auch nötig brauchen? Manchmal sind wir so stolz und so sicher in uns selbst und dann schickt Gott mal ein Leid. Wie sagt der Apostel Paulus? Fall ins Fleisch und du hast keine Ruhe. Du betest zu Gott, aber deine Schmerzen sind immer noch da. Und als eine erzieherische Maßnahme Gottes schickt Gott auch manchmal das Leiden. Ich weiß nicht, warum David leiden musste, aber ich weiß, dass auch in meinem Leben, und ich denke, das ist auch Erfahrung vieler Menschen, nicht nur von mir, dass Gott manchmal das Leiden schickt. Und wenn der Mensch leidet, wenn der gläubige Mensch leidet, in dieser Leidenszeit klammert er sich mehr an Gott. Er weiß, dass er nicht alleine das besiegen kann, sondern Gott, dich brauche ich. Aus diesem Grund sage ich, schön, dass wir auch manchmal leiden. Paulus sagt, ich rühme mich mit meinen Schwierigkeiten und Trübsal und Verfolgung. Denn wenn der Mensch schwach ist und sich schwach fühlt, dann bin ich stark, sagt Paulus. Gott möchte auch uns so stärken, dass wir auch in den Situationen, wo wir leiden müssen, nicht an irgendwas anderes denken, sondern an Gott, an Jesus, der uns helfen kann und dass wir uns viel mehr an ihn klammern. Also David, wir haben dich verstanden. Gott ist deine Zuversicht und Stärke. Dankeschön. Jemand denkt an mich? Ein Schluck Wasser kann noch helfen. Danke. Ich möchte noch eine biblische Persönlichkeit in Betracht ziehen. Und das ist aus dem Neuen Testament der Johannes, der Jünger Jesu, Johannes. Wir stellen ihm die Frage, wer ist Gott für dich? Was hast du erlebt? Er gibt uns eine Antwort im ersten Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, wollen wir die Verse 7 und 8 lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 7 und 8. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Entschuldigung, ich habe falschen Text. Deswegen war ich jetzt ein bisschen... 4, Vers 7 und 8. Ich habe 3 gelesen. Und da habe ich gesucht nach dem Wort, was ich mir gedacht habe. In diesem Text gibt es nicht. Aber wir lesen jetzt nochmal. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7 und 8. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt... Der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Johannes, was ist Gott für dich? Oder wer ist Gott für dich? Und er sagt, für mich ist Gott die Liebe. Und manchmal fragen wir, Johannes, haben wir dich richtig verstanden? Du wolltest nicht sagen, Gott zeigt seine Liebe zu uns oder Gott hat uns lieb oder sowas, sondern du denkst, Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Nicht, dass Gott Liebe besitzt. Ich denke, ihr versteht auch diesen Unterschied. Wir können Liebe besitzen zu unserem Familie, Ehepartner, Kinder und so weiter. Wir haben Liebe. Ich habe dich lieb, sagen wir manchmal. Aber nicht, dass Gott uns sagt, ich habe dich lieb, sondern Gott ist die Liebe. Und wer von Gott geboren ist, er bringt diese Liebe auch weiter. Wer nicht liebt, sagt er, der kennt Gott nicht. Eine Frage, die ich mir hier auch notiert habe, die ich mir auch gestellt habe. Hast du mal erlebt, dass jemand dich ehrlich geliebt und aufrichtig geliebt hat? Wenn wir so denken, dann denken wir an die Menschen, die wir lieb haben. Ich liebe meine Frau aufrichtig. Oder meine Kinder. Aber die Frage war, ob du spürst, dass jemand dich aufrichtig liebt. Ob du spürst, dass eine Frau dich aufrichtig liebt, wenn ich meine Frau so erlebt habe. Manchmal spüren wir das. Oder deine Kinder oder jemand in deiner Nähe. Also da, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich richtig einen Unterschied gemacht zwischen dem, dass ich jemanden liebe und dem, dass jemand mich liebt und so mich liebt, dass er bereit wäre, für mich alles zu tun. Auch zu sterben, wenn es notwendig ist. Ich gebe mein Leben für dich. Und das ist gerade das, was Gott für uns getan hat. Wenn wir weiterlesen, 1. Johannesbrief, im Kapitel 4, ich habe gelesen 7 und 8, aber wenn wir 9 und 10 lesen, da ist die Erklärung von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus, der uns geliebt hat. Ich habe gehört, und jetzt vor kurzem war auch so ein Fall, dass eine Mutter ihr Kind verloren hat. Wir haben so einen Fall auch in unserer Familie gehabt. Und das Kind wurde geboren und die Mutter hat das Kind ein paar Tage gehabt und danach hieß es, das Kind ist gestorben. Es war von Geburt auf etwas nicht in Ordnung und das Kind ist gestorben. Als ich davon erfahren habe und wie die Mutter traurig war, da habe ich mich gefragt, ist das tatsächlich so traurig? Also das Kind lebte nur ein paar Tage, gar keine Beziehung zu diesem Kind. Es ist viel trauriger, wenn jemand in den späteren Jahren stirbt, wo dieses Kind oder in dem Teenageralter oder Jugendlicher, der schon Pläne für das Leben hat, der schon verstanden hat, was das Leben ist und Beziehung zu den Eltern und zu Geschwistern schon gehabt hat. Und dann wird er aus dem Leben gerissen. Das ist traurig, aber ein Kind, ein Baby, paar Tage nur alt, ist das so traurig? Und dann musste ich mich korrigieren. Und dann habe ich mal erzählt bekommen, die Mutter, die ihr Kind in sich trägt. Die Mütter unter uns, die wissen das. Wir Männer werden das wahrscheinlich nie erfahren, so eine Liebe. Die Mutter wächst mit diesem Kind. Und wenn diese Mutter dieses Kind verlieren würde, das ist nicht einfach so, ja, passt schon, in ein paar Jahren kann ich versuchen, wieder mal ein Kind. Nein, dieses Kind wächst mit der Mutter zusammen. Und wenn die Mutter das Kind verliert, wie als ob sie einen Teil von sich selber verloren hat. So ist mir erzählt worden. Und dann habe ich mich korrigieren lassen. Gott liebt uns mehr als Mutter ihr Kind, sagt die Bibel. Wir haben diesen Text in Jesaja 49, Vers 15. Kann eine Mutter ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über das Kind ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Und so weiter. Gott liebt uns. Jesus Christus trägt uns in seinen Händen, auf seinen Handflächen für die ganze Ewigkeit. Zeichen seiner Liebe. Das ist unser Gott. Und nur diese Liebe kann einen Menschen motivieren und ermutigen. Nicht nur die Liebe, was es sein wird, wenn Jesus wiederkommt, sondern die Liebe jetzt in meinem Leben. Ihr kennt wahrscheinlich auch diesen Satz. Weiter als das weiteste Meer und tiefer als der tiefste Ozean ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Ehrlich gesagt, diesen Satz verstehe ich nicht. Ich denke immer an diesen Satz, wenn wir Urlaub machen, wenn wir am Strand sind, am Meer. Und dann schaue ich in das weite Meer. Wie viel Wasser gibt es in diesem weiten Meer? Du kannst gar nicht begreifen. Und dann sagt der Satz, die Liebe Gottes zu uns Menschen ist tiefer als der tiefste Ozean. Und das ist etwas, was uns Menschen auch bewegen kann und auch verändern kann in unserem Leben für Gott. Ich möchte zum Schluss einen Gedanken von der Lektion heute, den ich notiert habe, hat auch damit zu tun. Wir haben gelesen in der Lektion einen Satz aus der Bibel, Jesus predigte mit Vollmacht und deine Zuhörer haben seine Predigt gehört und sie haben gesehen, dass er nicht so predigt wie alle anderen, sondern mit Vollmacht und Autorität. Und dann wollte ich mal eine Frage stellen. Kennt ihr einen Prediger, der mit Autorität predigt? Wenn du ihn hörst, da erstrahlt eine Autorität aus. Jetzt abgesehen von Jesus. Ich habe mich gefragt, kenne ich irgendeinen Prediger, der mit Autorität predigt? Einige Namen sind mir vor Augen gekommen. Ich möchte jetzt nicht erwähnen, vielleicht denkt ihr selber an einen Prediger, der mit Autorität predigt. Und meine zweite Frage, was braucht ein Prediger, damit er mit Autorität das Wort Gottes predigen kann? Und noch etwas, welche Thematik verleiht ihm die Autorität? Und diese Frage jetzt ist mir sehr interessant, darüber nachzudenken. Welche Thematik? Schöpfung und die Natur? Kann ein Prediger mit Autorität über Schöpfung und die Natur predigen? Oder Erlösung und die Liebe Gottes? Gibt es das Autorität, wenn ein Prediger über die Liebe Gottes predigt? Oder Endzeitereignisse? Prophetie. Ich kenne einige Prediger, die ausschließlich nur über die Krisen in der Endzeit predigen. Und kaum hörst du was anderes von ihm. Nur die Krise, nur Sonntagsgesetz, nur Verfolgung. Und die Leute kommen von weit her, ihm zuzuhören. Und dann sagen sie, so mit einer Autorität predigt er das. Oder nächste Thematik, bewahren von Geboten Gottes. Gebote und Verbote, wenn man die Bibel so auslegt, was wir alles nicht dürfen, was wir alles nicht machen sollen, denn Gott wird uns bestrafen. Und ich kenne auch Prediger, die als Hauptthema solche Themen haben. Und dann höre ich, wow, so eine Autorität. Als ich über die Liebe Gottes mir Gedanken gemacht habe, nach diesem Text von Johannes, da habe ich mich gefragt, kann ein Prediger über die Liebe Gottes sprechen mit Autorität? Oder sind das nur Themen über die Endzeit und solche Ereignisse? Die Liebe Gottes mit Vollmacht zu predigen und mit Autorität zu predigen, dafür braucht man, wie du Otto gesagt hast, Verbindung mit Gott. Wenn man dann über die Liebe Gottes sprechen, Erfahrung mit Gott, und das ist das, was uns allen hilft in unserem christlichen Leben. Keiner wird mich verändern, wenn er mit deinem Zeigefinger sagt, pass mal auf, wenn du das machst, dann so und so. Nö. Also in der heutigen Zeit haben Menschen gar keine Angst. Aber nur die Liebe Gottes und die Güte Gottes, Römerbrief Kapitel 2, nur die Güte Gottes kann dich zur Veränderung bringen. Und das ist auch mein Wunsch und Gebet für uns alle. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich kennen, der du wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus. Wer ist Gott für dich? Kennst du Gott? Ich habe diese drei aus der Bibel erwählt mit Absicht. Zuerst mal ein Vertrauen zu Gott zu schaffen. Das ist nicht irgendeine Macht, sondern die Macht des Universums. Und auch wenn du in schwierige Situationen des Lebens kommst, Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Und Gott ist die Liebe, die wir jeden Tag aufs Neue erleben können. Gott möge uns segnen, dass wir so mit unserem Gott wachsen in unserem Leben. Und dass wir jeden Tag aufs Neue seine Güte und seine Liebe und seine Größe erfahren. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Sabbattag, den du uns heute gegeben hast, für diese Zeit, für diese gesegnete Zeit, wo wir im Gottesdienst miteinander und mit dir dich loben und preisen durften, dein Wort lesen durften, uns Gedanken darüber machen durften. Und wir haben dein Wort auch auf uns wirken lassen. Wir danken dir, dass du so groß bist, Schöpfer des ganzen Universums, dass du so tief gekommen bist, dass du uns Menschen auf diesem kleinen Planeten gesucht hast, dass du alles für uns getan hast, in unserer Rebellion wieder dir uns zu ermöglichen, zu dir zu kommen. Wir danken dir dafür, dass du uns auch stärkst, uns Kraft gibst in unserem Alltag. Das ist nur von dir und wir wollen dir vom Herzen dafür danken. Auch wenn uns Situationen befallen, die uns nicht gefallen, wir wissen, dass du da bist. Wir wissen, dass du Gebete hörst. Wir danken dir dafür. Und bitte begleite du uns auch weiterhin durch unser Leben und stärke du uns. Du bist die Liebe und wir haben das auch erlebt. Du liebst uns mehr, als wir das uns vorstellen können. Hilf uns, dass wir verstehen können, was das für uns bedeutet. Und dass wir auch in diesem Sinne auch mit dir Kontakt aufnehmen und jeden Tag aufs Neue mit dir leben. Wir danken dir für diesen Sabbattag, für die Sabbatruhe, die du uns schenkst und bitte dich um deinen Segen auch für den Rest dieses Sabbattages, dass wir so richtig dich, lieber Vater, und Herr Jesus, dass wir dich erleben können und unser Leben mit dir auch gestalten können. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Wir loben und preisen deinen Namen. Im Namen Jesu Christi. Amen.